Yavrum Deutschland.
Yavrum Deutschland.
Yavrum Deutschland.
Schön, der ist schon ganz rot.
Oh. Cem, ich bin jetzt deine 16-jährige Tochter. Und du willst mir mitgeben, wie ich meine Sexualität und mein Leben leben will. Was sagst du?
Es ist für mich die beste Uhrzeit für Sex ist mittags. Die größte Lust mittags.
Oh mein Gott, bestes Leben.
Es war auch richtig gut, weil es war ein richtig schönes erstes Mal. Es hat nicht wehgetan.
Wegen der Gleitcreme?
Ich glaub schon, ja. Was macht für dich richtig guten Sex aus?
Boah, direkt so. Cem.
Was macht richtig guten Sex aus? Ich glaube, richtig guter Sex ist, wenn du dich wohlfühlst und dich frei fühlst und das Gefühl hast, dass du machen darfst, wie dir ist.
Nee, aber auch Einzelfälle, es stimmt voll. Nee, weil ich habe mir vor 2 Tagen darüber Gedanken gemacht. Ich glaube, ich stimme dir zu. Also mit manchen hat man direkt so ein Vertrauensverhältnis. Da muss man gar nicht so viel sagen. Also das muss man auch nicht unbedingt aufbauen so langfristig, sondern mit manchen ist es ja von Anfang an. Also du hast das Gefühl, es käme jetzt nicht komisch an, wenn ich sagen würde, steck mir doch mal deinen Finger in den Arsch oder so. Und ja. Also bei manchen ist da einfach so ein direkt so eine Vertrauensbasis.
Ja. Würde ich auch sagen. Sich fallen lassen können. Sich fallen lassen können mit einem strammen Ständer. Diese Kombination.
Und ist zufällig es, irgendwo reinzuflutschen.
Ja. Während man fällt, mir hat letztens einer erzählt, wo war das denn? Dass sie mal, genau, dass sie Sex auf dem Trampolin hatte.
Wow. Achso, aber das geht. Wenn die, also schon schwierig.
Aber es war wohl sehr komisch. Aber ich habe mir die ganze Zeit, ich habe dann so 2-3 Mal versucht, den gleichen Witz zu machen, den aber keiner witzig fand, weil ich dann immer so war, so, ja, wie, dann seid ihr so gehüpft und dann wart ihr so in der Luft ineinander oder was? Und dann meint sie so, nee, das war einfach nur so die ganze Zeit so, tück, tück, tück.
Das ist ja meistens eher das Unspektakuläre, als man denkt.
Willkommen zur 4. Folge von...
Ja, warum Deutschland?
Wir sind die neuen Howard Sterns des deutschen Podcasts. Das will ich.
Hürriyet Stern.
Willkommen zu Hürriyet Stern. Kennst du Howard Stern nicht? Den amerikanischen Radiotypen, der redet relativ viel über Sex und hat diese.
Ich kenne keinen Amerikaner.
Der lädt so Pornostars ein und gibt denen irgendwelche Aufgaben. Es ist super
kontrovers. Der hatte mal Carmen Electra da. Ja. Carmen Electra musste sich auf so einen quasi so einen Sattel setzen, wo aber. Nee, da war kein Dildo dran. Aber der hat irgendwie, glaube ich, so Klitorisvibration, bla, irgendwas gemacht. Und sie musste halt da drauf sitzen und sollte versuchen, quasi so lange wie möglich nicht davon geil zu werden oder irgendwas zu werden. Bis sie halt irgendwann, hat sie, glaube ich, so 2-3 Minuten geschafft und dann fing sie aber an.
Ja. Und heute reden wir tatsächlich in unserer 4. Folge über Schäder. Worüber reden wir?
Schäder was? Ist schon ganz rot.
Oh, Sex und Postmigranten.
Aber ich glaube, ich brauche noch einen Schnaps. Ich bin gerade voll am Abschalten.
Nee, ja. Komm.
Ich komme gerade irgendwie. Ich
kein Alkohol. Doch, ich möchte gerne nüchtern.
Kein,
ganz kurz,
kein
ich,
Sex ohne Alkohol.
Ich wollte gerade fragen, will man lieber nüchtern Sex oder möchte man betrunken Sex? Und ich möchte lieber nüchternen, ehrlichen, authentischen Sex.
Um 12.30 Uhr.
Um mich mittags. Übrigens, es ist für mich die beste Uhrzeit für Sex ist mittags.
Ja, ich habe
die größte Lust
danach mittags. Siesta, Alter.
Bestes Leben.
Dann aufwachen,
Espresso, oh mein Gott.
Kippchen. Boah, geil.
Vor allem ist der Kopf da noch nicht so voll. Da kann man sich noch so drauf einlassen und dann hat man nicht so die Laster von dem ganzen Tag und dann ist es so voll entspannt.
Morgens erstmal ein bisschen arbeiten, so ein paar Sachen erledigen, Finanzamt anrufen, tschak, alles geklärt.
Nee, noch gar nichts.
Geld überweisen, Geld bekommen, kurz ein bisschen abknattern, pennen.
Boah. Mittagssex.
Ja.
Aufwachen, wieder Sex.
Nee, dann wirst du müde. Dann kommst du in so ein. Dann, ja, okay, dann trinken wir jetzt ein Bier und gehen raus, Kaffee. Man muss noch ein bisschen arbeiten dann.
Mhm. Aber ihr merkt schon, wir reden über Sex. Die 4. Folge ist das Thema Sex. Aber über was wir Sex reden? Also, worüber reden wir jetzt eigentlich? Sex, wie wir Sex haben oder wie wir gerne Sex hätten? Oder ja, was eure Lieblings-Sex-Position
ist? Wir wegen unserem Podcast so ein bisschen irgendwelche, weiß ich auch nicht, irgendwelche Unterschiede zwischen türkischen Muschis und deutschen und was weiß ich, spanischen meinetwegen und ob es einen Unterschied gibt zwischen einem Türkenküssen und zwei Türkenküssen.
Und der Jungfräulichkeit oder ist, das ist so mein eigenes Thema?
Ja, oder?
Jungfräulichkeit, okay. Homosexualität in der Türkei, ein ganz politisch brisantes Thema.
Tabus. Sex, in welchem Alter? In welchem Alter wurdest du entjungfert, Schäder? Darf ich das fragen?
Ja, klar. Also im Vergleich mit meinen bio-deutschen Freundinnen damals recht spät, mit 18. Aber in meinem Freundeskreis mit meinen türkeistämmigen Freundinnen, ja, war das
Vorreiterin.
Recht früh.
Ja, ist ja, das Wort?
Dort.
Vorreiter. Ja, ich meine, ist die Sexfolge gekommen.
Ja, okay.
Ja.
Und wie war dein erstes Mal? War das etwas, was du dir lange vorgenommen hattest zu tun und hast du dich darauf vorbereitet in einer gewissen Form oder dachtest du, war das eher so eine spontane Nummer, dass du gedacht
hast? Hast du vorher gebetet?
Vor dem Sex?
Ja. Tölbe, ja. Allah, ja, so rock mal, ja.
Allah, belane vers.
Nee, was sagt man denn da?
Ja, weiß nicht. Ja, also vorbereitet in dem Sinn, ich habe Gleitgel gekauft und schöne Unterwäsche. Also ich war da am 10. Oktober, echt? Bin ich damals mit meinem Freund zusammengekommen und am 10. November. Und am 27. November, da haben wir uns dann verabredet, dass ich das erste Mal bei ihm schlafen werde. Und weil ich wusste, dass es wahrscheinlich sehr wehtun wird, zumindest war das das, was meine Arbeitskollegin da im Schuhladen erzählt hat, mit der ich da zusammengearbeitet habe, habe ich diese Vorbereitung getroffen und es war auch richtig gut, weil es war ein richtig schönes erstes Mal. Es hat nicht wehgetan.
Wegen der Gleitcreme?
Ich glaube schon, ja.
Ja.
Also, ich glaube nicht. Also, ich glaube, ohne hätte es nicht funktioniert, weil wir haben es davor ein paar Mal irgendwie versucht. Ich meine, das ist ja auch ein Muskel, ne, der sich ja dehnen muss. Und ja, aber so war es weitaus angenehmer. Also, ja.
Also, ich weiß gar nicht, ob das ist das eine miese Frage. Ist es nicht aber auch irgendwie Teil vom ersten Mal bei Frauen?
Was?
Dass es weh tut? Also nicht, also ich, verstehst du die Frage?
Nein. Erklär sie bitte.
Wir sind natürlich in einer relativ undankbaren Rolle, so zwei Typen, die ich halt mit so einer Frau reden. Und wir haben echt viele Fragen.
Naja, aber das
nein, also nicht, dass, also, es, nein, nicht, dass es weh tun muss, so meine ich das natürlich nicht, sondern...
Also ich kann dir eine Geschichte erzählen von einer Freundin damals aus der Schule, die ein erstes Mal hatte, was sehr, sehr weh getan hat. Und sie war davon so traumatisiert, dass sie erstmal ein Jahr lang keinen Sex haben wollte und nicht konnte. Okay. Und das Problem hatte ich halt nicht, weil, ja, es war richtig schön und ich wollte gerne so weitermachen.
Aber das heißt, du hast dich dann, mit 18 hast du dich dann, nach zwei Wochen, hast du dich dann deinem Typen offenbart.
Mich hingegeben. Meine Unschuld.
Ja, exakt. Deine Unschuld gegeben.
Meine Schuld.
Wieso hast du gewartet, bis du 18 bist? Waren die alle anderen davor irgendwie Spackos? Oder dachtest du, jetzt bin ich soweit?
Na, also, bis ich so etwa 14 war, habe ich tatsächlich ja noch irgendwie gedacht, ich gehe als Jungfrau in die Ehe. Dann hatte ich mit, ja. Also das war auch ein ganz großes Thema bei uns. Also unter meinen türkeistämmigen Freundinnen waren wir eigentlich alle uns einig, dass wir als Jungfrauen in die Ehe gehen. Und das ist auch, also wir konnten uns gar nicht vorstellen, wie es anders sein könnte und warum, also ob es überhaupt anders sein dürfte.
Wo kommt das her?
Also bei mir ganz krass familiäre Prägung. Also Sex war ja das Tabuthema überhaupt. Also ich weiß nicht, ob ich das mal erzählt habe, so das erste Mal, wo meine Mutter mit mir über Sex gesprochen hat. Das war, also ich durfte ja auch keinen Freund haben. Also bei meiner Schwester war es noch viel, viel krasser und sie durfte auch relativ wenig überhaupt irgendwie mit den Jungs aus der Klasse irgendwie mal ausgehen oder so. Das war bei mir noch recht locker, aber ich durfte halt keinen festen Freund haben. Und als ich mal meine Mutter drauf angesprochen habe mit 13, 14 oder so, meinte sie, ja, du, wer in dem Alter sozusagen schon einen Freund hat und rumknutscht, der wird dann auch was weiß ich was für Dinge machen. Und ich habe ja gestern in einem Zeitungsartikel gelesen, also das hat sie sich auf jeden Fall ausgedacht, so das hat sie nie im Leben gelesen, einen Leserbrief von einer jungen Frau, die halt geschrieben hat, ja, ich habe Sex gehabt mit einem Mann, mit dem ich nicht verheiratet war und er hat mich dann daraufhin verlassen, weil er sagte, wenn du das mit mir tust, dann machst du das auch mit allen anderen und du bist schmutzig. So, und dann wurde sie von ihm verlassen und...
Der Mythos, dass du, wenn du dich zu schnell einem Mann hingibst, dass du dann eben, dass du eine Schlampe bist.
Ja, genau. Und dass du halt auch noch Wert verlierst. Also, dass du dann wertlos bist und dass du dann vor allem einsam bist und isoliert wirst.
Voll. Das ist ja für mich, überraschend, dass vielleicht für einige Zuhörer ist, das ist für mich überhaupt gar keine News. So. Das ist der Rahmen, in dem ganz viele junge Türkinnen aufgewachsen sind. Und für mich war das auch durchaus auch in meinem jugendlichen Alter war das durchaus im Bewusstsein, weil ich mir immer dachte, so, boah, wenn ich mit einer Türkin zusammen bin, dann kann ich wahrscheinlich gar keinen Sex mit der haben. Und dann kam ich auch mit einer Türkin zusammen und wir hatten nach 2 Monaten Sex und ich war 15 und sie war 14. Und dann das war sehr überraschend quasi. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das möglich ist.
Mhm. Ich weiß auch, dass die türkeistämmigen Jungs aus meiner Klasse, die meinten auch alle, ne, ich habe keinen Bock auf ein türkisches Mädel. Ich hole mir eine Deutsche, mit der kann ich zumindest was experimentieren.
Und hinzugefügt, also wir waren deutlich zu jung. Nur so als Anmerkung. Mhm. Mit 15 ist man, weiß nicht, ob man prinzipiell zu jung ist für Sex, aber ich glaube, ich war zu jung für sie. Sie war gefühlt reifer als ich und irgendwie hat mich das überfordert, glaube ich.
Ja?
So, ja.
Und hat sich das auf dein Sexleben danach ausgewirkt irgendwie? Also woran machst du das fest? Warum denkst du das heute?
Das kann ich gar nicht so beantworten. Und wie soll sich das denn auf mein Sexleben heute ausgewirkt
haben? Weil man sagt, es war zu jung, dann hatte das ja irgendwelche Auswirkungen in der Zukunft, die du in dem Moment nicht absehen konntest.
Nee.
Also weil sonst wäre es ja nicht zu jung oder so. Also sonst wäre es ja einfach entweder ein schönes oder ein blödes erstes Mal. Also
ja.
Das hat nee, halt
ich glaub, wir waren ja relativ lange zusammen. Also wir hatten noch jede Menge Sex danach. Deswegen, und auch sehr schönen Sex. Ich glaube, das war einfach nicht kein gutes erstes Mal für uns beide. Weil wir waren beide Jungfrau quasi. Wir hatten beide keine Ahnung genau, was wir tun. Und ich glaube, vielleicht ist das die Konstellation, dass man so, dass eine Person zumindest ein bisschen vielleicht wissen sollte, was wir eigentlich machen. So ein bisschen was anleiten kann. Und es war auch sehr, sehr unvorbereitet. Ich bin überrascht, dass du mit 18 natürlich, du kannst mit einem Gleitgel da an. So bei uns war das so, okay, sollen wir jetzt Sex haben? So ungefähr, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, ehrlich gesagt, wie wir darüber geredet haben. Oder das ist so entstanden. Das war so super spontan so. Es ist einfach passiert. Viel rumgemacht und dirigiert und dann war es so, okay, komm jetzt.
Steck ihn rein.
Jetzt steck ihn rein, so ungefähr.
Steck ihn einfach rein.
Ich würde dich gerne nochmal fragen, Schäder, dieses.
Aber auch Jen.
Könnt ihr auch gerne jetzt gerade in Facebook irgendwelche Fragen in die Kommentare schreiben, ja.
Wenn wir das live machen würden, wären die Leute voll so, what? Schöner Moment,
ich hab es geht gar nicht so ganz in die Private, sondern eher so dieses, woher kommt denn eigentlich dieses, also Männer diesen Herrschaftsanspruch, Männer haben diesen Herrschaftsanspruch an Frauen, dass sie möglichst mit wenigen Männern außer einem selbst Sex haben sollen. Mhm. Und die Frauen fügen sich dem aber scheinbar ja, so wie du das beschrieben hast. Warum?
Repräsentativ für alle anderen von auf dieser Welt, bitte, die Antwort.
Gott.
Tja, wenn man.
Ganz viele Gründe. Also ich meine, klar, ich kann ja jetzt auch über meine Mutter sprechen, warum meine Mutter mir das damals so verklickert hat, anstatt zu sagen, hey, du, meine Tochter, ich würde mich für dich freuen, wenn du ein paar schöne Erfahrungen machst, dazulernst und was weiß ich. Aber wie gesagt, das ist ganz arg diese Angst, dass man dadurch irgendwie weniger wert ist, dass es vor allem sich herumspricht. Dann plötzlich irgendwie Leute wissen, ach krass, die, also es ist halt ein ganz großer sozialer Druck und es ist gar nicht so einfach, da auszubrechen. Also so überhaupt nicht einfach, weil ich hatte, also mein erstes Mal, das war mein erster, sag ich mal, penetrativer sexueller Akt. Also ich hatte davor schon mal mit 15, mit meinem ersten Freund, haben wir halt alles Mögliche ausprobiert, Oralsex und was weiß ich was. Und ich weiß noch, also er war auch ein türkeistämmiger Kerl und der Cousin von einer Freundin von mir. Und er hat mich dann 2 Wochen später irgendwie sitzen lassen und hat ihr davon erzählt. Und sie kam dann später zu mir und das war eine wirklich sehr gute Freundin und hat mir dann gesagt, ja, du weißt, der hat mir das und das erzählt. Hast du das wirklich mit dem gemacht? Hast du dich wirklich beim ersten Mal direkt mit dem geküsst und hast du echt mit dem im Kino das und das gemacht? Und ich habe das natürlich erstmal alles abgestritten. Ich hatte mega Panik. Aber naja, sie hat dann trotzdem geahnt, dass es wahr war und sie hat mich echt sozial geächtet. Also danach war sie nicht mehr mit mir befreundet. Und ich glaube, bei vielen führt das dann dazu, dass sie sagen, okay, ich füge mich dem, weil ich damit nicht klarkomme, mit diesen Reaktionen. Und bei mir, und ich glaube, das ist so mein Glück, dass ich generell eher so ein rebellisches Wesen war, hat es dazu geführt, dass ich gesagt habe, so fickt euch jetzt erst recht. Also
fickt mich.
Also fickt mich, fickt euch gegenseitig, dann beruhigt ihr euch auch mal alle mal und entspannt euch mal. Also,
okay, ja. Aber die Ächtung kommt durch andere Frauen, weil andere Frauen sich durch eine Frau, die sich da nicht stigmatisieren lässt, bedroht fühlen und Angst haben, dass ihre Männer zu sehr vielleicht die andere, die Freie dann begehren.
Naja, es kommt ja nicht nur durch die Frauen. Also ich glaube, die Frauen übernehmen etwas, was so der Mann in die Welt gesetzt hat, wo er gesagt hat, eine Frau, die nicht mehr Jungfrau ist, ist wertlos. Und das hat wahrscheinlich auch viele unterschiedliche Gründe, dass eine Frau, also dass du einfach ein leichteres Spiel hast, wenn du mit einer Frau, die noch nie vorher gefickt hast, in eine Ehe gehst. Und dann natürlich bist du der große Macker und der geile Typ.
Oder auch nicht und bist voller Loser, weil es ist doch kein guter Sex und beide. Und
sie hat aber keinen Vergleichwert.
Und er war auch, er vielleicht auch nicht. Das heißt, also in der Türkei sind ja auch, ich weiß nicht, ob man das so sagen, heute hat sich die Türkei auch sehr verändert, aber es gibt schon relativ viele Ehen, wo beide keinen Sex hatten. Glaube ich. Gerade so im Ländlichen, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob der Mann nicht. Weil wo kommen diese Frauen eigentlich her, wenn die Männer alle Sex hatten vor der Ehe, aber die Frauen nicht? Stimmt da irgendwas nicht in der Quote.
Ja.
Aber ist es, kann man sagen, dass dass die Türkei ein patriarchales Land ist, ist irgendwie gar kein Diskurs, für mich zumindest. Aber umso weniger das so ist, ist es so, dass desto mehr hat die Frau, ist sie sich, das ist auch ein komischer Begriff, Herr über ihren eigenen Körper, Herr zu sagen, Herr über ihren eigenen Körper.
Herrin.
Herrin über Herrin.
Meinst du in Deutschland? Oder?
Nee, also ist es so, wenn du wenn du diesen Druck der männlichen Gesellschaft nicht hast, und den die Frau auch dann nicht spürt, kann das nur stattfinden, wenn die Gesellschaft also nicht patriarchal strukturiert ist?
Ich glaube schon, ja. Also
wie hast du es geschafft, da aus dieser sozialen Ächtung und dem Zuschreibung rauszubrechen?
Puh, sehr gute Frage. Also wie gesagt, ich glaube, bei mir war das irgendwie so ein Trotzding. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie schon als Kind immer so ein sehr sorgloses Verhältnis zu meinem Körper. Also es war immer sehr zwiegespalten. So einerseits war das natürlich unfassbar Scham und schuldbehaftet alles, aber gleichzeitig so, ich mochte meinen Körper immer irgendwie. Wir waren immer gute Freunde. Und ich glaube, das hat mir immer so ein Selbstbewusstsein gegeben. Und boah, ich kann das jetzt gar nicht rekonstruieren, welche Prozesse da jetzt zusammenliefen, dass ich mich da echt rausgekapselt habe. Aber es war irgendwie Schritt für Schritt, aber das mache ich ja immer noch. Also, und dass ich jetzt dann endlich mal mit 18 Sex hatte und sozusagen mich aus den Vorstellungen meiner türkeistämmigen Freundinnen und Freunde befreit habe, hat ja nicht dann bedeutet, dass ich direkt frei war. Weil so, ich meine, die deutsche Gesellschaft hat ja auch gewisse Vorstellungen von Sex, die ja auch irgendwie den weiblichen Körper oder weibliche Erwartungen an Sex und sowas regulieren und die oft zum Nachteil sind von Frauen. Also ich meine zum Beispiel, wenn wir überhaupt über Sex sprechen, ne? Ja. Also reden wir ja meistens über einen Penetrationsakt. Aber weißt du, das ist halt die Norm so. Halt.
Klar, wir reden nicht über Oralsex. Die,
genau, ne? Aber für viele Frauen ist halt zum Beispiel Oralsex halt viel, viel schöner. So. Weil zum Beispiel viele Frauen jetzt durch einen rein penetrativen Akt nicht zum Orgasmus kommen oder so. Also.
Ufuk, wann hattest du denn das erste Mal Sex?
Kurz vor meinem 18. Geburtstag. Ich hatte übrigens noch nie Sex mit einer Türkin oder Deutsch-Türkin. Ich habe einmal mit einer Türkin aus Istanbul rumgeknutscht. Nice. Weil ich tatsächlich das, was du vorhin meintest, auch immer hatte, dass ich dachte so, ja, Deutsch-Türkin, Türkin, kommst ja eh nicht, da kommst eh nicht dazu.
Weil es auch nicht viele Mädels gab, die das in und? Irgendeiner Form hätten anders körperlich präsentiert.
Ja, also es ist halt, wenn dann heimlich und so weiter und irgendwie war ich dann da nicht so drin genug, um das irgendwie die Codes auch zu checken, muss ich sagen. Also auch sozusagen zu checken, okay, wie kommt man da hin? Weil ich glaube, da passiert schon viel mehr noch heimlich, als ne sozusagen öffentlich besprochen wird. Mein erster Sex war sehr, 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 sehr schön. Ich war frisch verliebt. Wir waren gerade zusammengekommen. Sie hatte schon 2 Jahre Erfahrung mit ihrem Freund davor. Wir waren in ihrer sehr schönen Zimmer im Mai, Anfang Mai. Die Sonne schien tagsüber.
Nice.
Sie hatte sehr schöne große Brüste, hat sich ganz behutsam auf mich draufgesetzt, hat mich, ich weiß nicht, ich sag immer 20 Minuten, vielleicht waren es auch nur 8,
für mich
oder 20 hat sich, Sekunden.
Nee, das war nicht das, das Besondere war sozusagen, dass ich gar nicht dieses, das hatte ich danach dann, dass ich so rein 1, 2, 3, tschung. Aber bei dem ersten Mal war es wirklich so, dass ich so auch von diesem Bild, wie sie so auf mir sitzt und ich ihre Brüste in meinen Händen habe, die war jetzt super weich und groß und meine Hände dachte ich so, boah, geil, Alter.
Und das Gehirn ist so, fuck, ich hab Sex.
Und die ganze Zeit so, wow. Es passiert, ich hab Sex und so richtig perfektes Licht und sie so, auch so ein sehr entspannter Charakter und der es auch so sehr genüsslich gemacht hat.
Das klingt sehr schön, tatsächlich.
Und ich habe halt wirklich, glaube ich, so 15, 20 Minuten lang so, und bis ich halt irgendwann gekommen bin und das Kommen war aber auch so, so ein Wundern dabei, dass das gerade alles passiert. Also gar nicht so ein Genieß vom Orgasmus, das war so, boah.
Hast du verhütet? Oder habt ihr verhütet? Kondom?
Ja.
Du? Beim ersten Mal?
Ja. Oder? Ja.
Ja.
Oder? Nein.
Nein?
Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Ich hoffe es.
Offensichtlich, du bist nicht.
Doch, wahrscheinlich, du warst so vorbereitet. Nee,
also ich habe damals schon die Pille genommen, aber Ach so. Ich weiß nicht, ob wir mit Kondom verhütet haben.
Boah, ich will, ach Mann.
Ey. Was denn?
Irgendwann muss ich jetzt mal mit der Türkin schlafen. Ich habe letztens eine SMS bekommen von einem Freund. Oh, doch. Ja, von einem Freund habe ich eine SMS bekommen.
Vorsicht.
Ufo, Alter, ich habe gestern mit der Türkin gebumst. Morgens um 8.30 Uhr, so, zum Aufwachen. Dann habe ich ihn angerufen. Er war noch total besoffen, so, verkatert im Bett. Und dann meinte er, und, wie war's? Dann meinte er, ja, ganz normal. So, hatte gar nichts zu erzählen. Dachte nur, meinte nur, er müsste mir das unbedingt irgendwie als Info zukommen lassen.
Ja, ich... Ja, ein bisschen so, ja.
Ich frage mich, ob durch diesen Verhaltenskodex und über auch, also in meiner Vorstellung ist das ja auch eine gewisse Unterwerfung. Das ist mit sehr viel Vorsicht, was ich jetzt sagen werde. Aber ich glaube, die Türkin unterwirft sich eher dem Mann und ist nicht in der Lage, ihre eigenen Wünsche sehr, sehr in den Vordergrund zu stellen im Vergleich zu einer super emanzipierten feministischen Europäerin oder auch Türkin. Also ich glaube, diese Unterscheidung zwischen einer Frau, die exakt weiß, dass sie Sex möchte und dass es in Ordnung ist und sich einfach frei fühlt und sich nicht in irgendeiner Form bedroht fühlt, die ist in der Lage, Sachen zu äußern und zu formulieren und vielleicht auch irgendwie tatkräftiger zu sein und einfach sich dem Mann zu schnappen und ins Bett zu gehen, was man so tagtäglich erlebt.
Tagtäglich erlebe ich das.
Während eine Türkin oder eine, das muss ja nicht unbedingt eine Türkin sein, aber eine Frau, die vielleicht das Gefühl hat, sie macht etwas, was so halb verboten ist, was nicht so ganz...
Schuldbehaftet.
Schuldbehaftet, wo sie vielleicht denkt, oh, was denkt mein Vater über mich? Was denkt meine Schwester über mich? Was denkt die Gesellschaft über mich? Dass diese Frau eher so die Unterwerfung dem Mann gegenüber in irgendeiner Form erlebt.
Ich habe eine Frage. Ich bin jetzt... Jem, ich bin jetzt deine 16-jährige Tochter, ja? Und du willst mir mitgeben, wie ich meine Sexualität und mein Leben leben soll. Was sagst du mir?
Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, super hypothetisch.
Papa?
Ich weiß, also meine Eltern haben nicht...
Es ist hypothetisch, jetzt nicht die konkrete Situation. Was ist der Idealtext?
Meine liebe Tochter, ich hoffe, dass du, in irgendeiner Form, dass du, ich meine, es ist ja meine Tochter, es ist ein super smartes Mädel, so, die wird in der Lage sein, die wird ein gewisses Bewusstsein schon haben über ihren Körper und ich hoffe, dass du jemanden triffst, mit dem, den du wertschätzt oder den du liebst oder ich weiß auch nicht wie, zu dem du eine emotionale Beziehung hast. Und wenn du das Gefühl hast, dass du mit diesem Menschen zusammen sein möchtest und irgendwie Sex haben möchtest und das Gefühl hast, das ist der Richtige, dann mach das, aber verhüte vielleicht.
Warum ist es nicht okay, wenn sie bei einem One-Night-Stand Sex hat?
Boah, das stimmt, aber das...
Weil genau, ich würde nämlich tatsächlich, glaube ich, eher auf die Ebene gehen, zu sagen, meine Tochter... Leb frei.
Ja, leb frei.
Mach, was du willst. Du musst dich von niemandem rechtfertigen. Schäm dich nicht.
Das stimmt.
Verhüte auf jeden Fall. Das ist wichtig. mach nichts, was du nicht wirklich machen willst. Vergiss nicht bei dem ganzen Geficke in eurer Generation, dass Gefühle trotzdem wichtig sind.
Aber ich habe nicht Beziehung gesagt. Habe ich Beziehung gesagt?
Ja, also jemanden, den du wertschätzt.
Den du wertschätzt und liebst.
Ja, das liebst.
Ich meine, oder weißt du, ja, aber Bumsen. Ich habe gerade gesagt, dann überlegt, ob ich das vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich meiner Tochter, ob das die ideale Vorstellung ist, vom ersten Mal einfach ein One-Night-Set zu haben. Ich glaube, es ist schon
ja, ideal.
Weil du sagst meiner Tochter, das ist ja die ideale Vorstellung, die ich dann vermitteln wollen würde.
Nicht das erste Mal, sondern allgemein, wie sie.
Ach so, wie sie, das weiß ich nicht.
Aber ich finde dafür, dass es kann auch durchaus das erste Mal mit einem sehr, weiß ich nicht, zärtlichen, rücksichtsvollen, erfahrenen Mann, Frau, weiß man ja auch nicht. Also, ja. Aber ich möchte eigentlich nochmal auf das zurückkommen, was du eben gesagt hast,
Cem, ja,
weil ich finde diese These echt steil.
Die ist steil, ja.
Die ist richtig steil, weil du dann davon ausgehen würdest, dass Frauen generell, die irgendwie, weiß ich nicht, in einem deutschen westlichen Kulturraum aufgewachsen sind, irgendwie selbstbewusster sind mit ihrem Körper, emanzipierter und dadurch auch einfach besseren Sex haben zu ihrem Vorteil. Also,
nee, ich habe versucht, irgendwie diese Nation oder was auch immer zur Seite zu legen, sondern so wirklich die Unterscheidung zwischen einer emanzipierten Frau, die selbstbewusst ist mit ihrem eigenen Körper und mit ihrer eigenen Haltung und einer Frau, die etwas macht, wo sie selber Unsicherheiten pflegt. Also das ist nicht deutsch-türkisch für mich. Das ist
ja, genau, weil das gibt es ja durchaus. Also
absolut, das kann man nicht auf Nationen runtermünzen.
Und selbst irgendwie bei recht emanzipierten feministischen Frauen ist ja immer noch, ich meine, das ist ja auch so ein kulturhistorischer Prozess, einfach mal überhaupt zu entdecken, was ist denn überhaupt weiblicher Sex eigentlich? Also was der macht guten Sex für Frauen eigentlich aus? Weil das wissen wir Frauen eigentlich gar nicht, weil wir seit Jahrzehnten eigentlich immer nur gelernt haben, wie hat man so Sex, dass der Mann am Ende herumspritzt, ja, wie man das in so einem Porno sieht oder so. Aber also wie könnte Sex eigentlich anders funktionieren? Das wissen wir überhaupt nicht. Und das ist ein riesengroßes Problem auch in der westlichen
aber
Gesellschaft.
Aber das heißt, also die Argumentation heißt nicht unbedingt, dass man jetzt Abspritzen so abwertend beschreiben muss, wie du es gemacht hast. Abspritzen, um die männliche Sexualität muss
nein,
auch geschützt
abspritzen
werden.
Abspritzen ist auch schön. Etwas Schönes. Also, ja, danke. Es hat auch so ein Befreien. Also ich bin da ganz bei dir, ne? Aber ich, ja.
Nur die Emanzipation der Frau darf nicht zur Folge haben, dass man als Mann sich schämt.
Nicht mehr abspritzen
darf, entspannt, sondern denken muss, so, oh Gott, nein, das ist jetzt schlimm.
Ich würde es gerade nachgucken wollen, aber es ist auch unnötig, vielleicht weiß das auch jemand. Es gibt diese Porno-Regisseurin.
Erika Lust.
Die hatten immer nur Frauen am Set, richtig?
Mhm.
Ist das Erika Lust? Ich weiß den Namen nicht. Sie ist ganz interessant. Ich hab nichts von ihr gesehen, tatsächlich, aber sie ist, war relativ irgendwie auch in der Fouilleton und so unterwegs. Diese Artikel über sie, diese Frau, die Porno-Industrie verändern möchte, aus der Perspektive der Frau erzählen möchte. Und sie hat in dem Interview nämlich genau die gleiche Argumentation benutzt, die du gerade hattest. Nämlich, dass man die...
Das habe ich nicht gelesen. Das habe ich mir gerade ausgedacht.
Hast du, glaube ich. Dass man die Sexualität nämlich des Mannes immer praktiziert oder die Vorstellung des Mannes praktiziert und jetzt aber nur eine weibliche Perspektive auf Sex bringen sollte. Und ich frage mich halt, was das ist. Wie soll das aussehen?
Das Problem ist, dass ich das auch nicht weiß. Und ich bin auch noch dabei, das herauszufinden.
Am Ende hast du halt die Penetration. Als Akt.
Weiß ich nicht, ob das so sein muss.
Du kannst es auch ohne machen. Aber
meine Erfahrung ist, dass eigentlich die Frauen, mit denen bei mir Sex gut war, dass dann immer die Story davor auch irgendwie sozusagen gut war. Also dieses klassische Klischee von der Kopf irgendwie bei Frauen ist so wichtig und so weiter, ist mein Eindruck, dass es so ein bisschen stimmt. Das heißt, wenn drumherum alles, der Abend ist schön, man hat sich gut verstanden, oder ist es irgendwas Verbotenes oder weißt du, so irgendeine Story, die sozusagen, wo der Geist dann irgendwie entspannt und sie fühlen sich wohl, dass dann was passiert. Und wenn du halt nicht so nur dumm rammelst. Wenn du weißt, was du mit deinen Fingern machst.
Das aber
du
weißt, was mit deinem Mund schön machst. Sein kann.
Hallo, also, ihr Türke da draußen, fällt sie hier.
Meine E-Mail-Adresse nochmal.
Piep.
Es gibt ja diese Seite, oh mein Gott, yes. Wart ihr mal da drauf?
Nee, ja.
Kenn ich nicht.
Ja.
Ich habe da sogar einen Account.
Was ist das?
Oh mein Gott, yes ist sozusagen eine Seite, amerikanische Wissenschaftlerin, die den weiblichen Orgasmus untersuchen. So, und da geht es viel aber auch tatsächlich um so Sachen wie welche Bewegungen so gibt es, welche Bewegungstypen und wie funktioniert es für die Frau und wie für die andere. Und es gibt immer so Videos, in denen sich die Frauen vorstellen, kurz was sagen. Und dann besorgen sie sich selber. Du kannst mit der Maus aber sozusagen die Bewegung auf dem Bildschirm nachmachen, wie du es richtig machen müsstest.
Nein.
Dann bewegst du die Maus, drückst auch und dann kommen so Ansagen, die so sagen so, okay, that's nice, but
bit quicker. Yeah, make bigger circles. Und dann machst du größere Zirkel und drückst öfter und so. Und dann kommt er so, oh yes, like that. Das ist richtig krass, weil du also drückst mit der Maus auf eine Muschi so.
Eine weibliche Orgasmus-Schule.
Genau, und ich bin jetzt in der dritten Tutorial. Klasse. Ich habe eine 2 plus letzte.
Für die 1 hat es noch nicht gereicht.
Das ist gar nicht krass.
Zeugnis, Übergabe. Hier ist ein Zeugnis, großartig.
Nein, so nicht.
Aber gibt es da auch, ist das immer eine, sieht man die Muschi von der Frau?
Darf ich
Muschi sagen, Schäder?
Ja, klar, Muschi ist schön.
Das ist
die sieht man schon. Und ist das immer die gleiche Muschi?
Nee, das ist immer unterschiedliche Frauen. Also es gibt halt dann dieses Kreisen.
Weiß, schwarz, rothaarige.
Ja, es ist sehr divers.
Okay.
Ja, die haben an alles gedacht.
Und welche guckst du dir dann am liebsten an?
Das ist halt meine Frage. Machst du das, um zu lernen, oder machst du das, weil das dich aufgeilt?
Genau, holst du dir eine runter dabei?
Also ich habe das nicht so oft gemacht. Weiß gar nicht, warum. Ich hatte nicht mal Bock. Aber es war so 1-2 Abende, wo ich mit den Ex-Freunden einmal dran saß. Und dann nochmal alleine. Und das war einfach, das ist einfach super interessant. Also es ist einfach schräg, es ist unfassbar schräg, an deinem Computer vor deinem iMac zu sitzen und eine Maus zu bedienen und die echte Muschi von irgendeiner Amerikanerin quasi. Und was sie so ihre, weißt du, was sie so bevorzugt macht, und du bist also und drehst deine Maus, weißt du, und bist so klick, 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 und dann kommt so, not like that, und bist so, ah, fuck, was habe ich falsch gemacht, so, und du drehst dann deine Maus anders. Das ist witzig. Und es ist ein bisschen interessant, weil du einfach auch bei auch so Sachen lernst, wie, weil die natürlich ganz andere Sachen erzählen, was sie, weil du viel mehr merkst, wie wenig Gerammel, Penetration, ich muss mich hier als Typ irgendwie, als der Harte, der 5 Stunden stahlharter Schwanz, bla bla bla, dass das alles geil ist auch und wichtig, aber es eine andere Ebene gibt, wo Frauen abgeholt werden können.
Absolut. Und ich glaube, das ist, also
scheinbar.
Ich meine,
ich hatte seit 2 Jahren keinen Sex mehr.
Ich bin jetzt UFO-Shop. ich glaube, also ich habe das Gefühl, ich weiß, also obwohl ich ja schon 1-2 Mal Sex hatte in meinem Leben, ich habe immer noch das Gefühl, ich weiß relativ wenig immer noch über meinen eigenen Körper oder auch über den Körper der Frau. Es ist, ich mache irgendwelche Sachen und manchmal funktioniert es anscheinend ganz gut und manchmal vielleicht weniger. Und ich also natürlich habe ich auch eine, also ich möchte eigentlich darauf hinaus, dass meine Erziehung quasi auch irgendwie durch Pornos geschult ist. So. Also das ist halt ein maßgeblicher Anteil, was man denkt, was man tun sollte. Und natürlich kann man irgendwie jetzt heute bestimmte Sachen vielleicht nochmal so reflektieren und anders bewerten. Aber gerade als junger Typ, und ich glaube, so die ganzen Kiddies, die heute irgendwas gucken, die gucken sich irgendwelche harten Pornos an und denken so, das ist das, wie ich irgendwie eine Frau nehmen muss oder was auch immer. Und ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, über dein Sex-Tutorial How to do Muschi.
Oh my God, yes.
Oh my God, yes.
Nee,
voll, ich werde mir das auch angucken, das ist interessant.
Ja, weil manchmal wieder an meiner Klitoris herumgerubbelt wird, denke ich schon so, Alter, wo hast du das gesehen? Also die ist doch nach 2 Sekunden taub, so funktioniert das nicht. Deswegen finde ich das sehr gut, Ufuk, dass du das machst.
Danke.
Vielen Dank.
Jetzt müsste ich nur noch...
hast du noch einen Coupon? Hast du noch irgendwie... diese Folge ist übrigens gesponsert von...
Oh mein Gott, yes.
Ist es nicht.
Ich habe einen Account, kann ich dir das Passwort...
Benutzt einfach UFO 25 für 25% Rabatt.
Aber das Wichtige wäre ja dann, wenn du das auch im realen Leben dann auch übertragen würdest. Das, ist
das würde er gerne. Das Leben möchte er gerne machen.
Ich sage nochmal meine E-Mail-Adresse, ja.
Ich möchte das ja gerne machen. Ja,
aber letztens hatte ich halt Sex und es war halt total schön. Und dann hat er halt einfach irgendwann gesagt: So, sag mal, wie kommst du eigentlich? Und das finde ich halt so, weißt du, so, weil meistens denkt man ja, oh ja, es muss alles mega leidenschaftlich und es muss so in einem Rutsch irgendwie runtergehen und dann ist man am Ende verschwitzt so im Bett so und dann, nee, so, er hat sich halt so kurz rausgenommen, also halt, ja, so im übertragenen Sinne halt und meinte so, ja, wie kommst du eigentlich? Und dann fand ich das irgendwie nett.
Ja. Ja, drüber reden können ist auf jeden Fall, finde ich auch immer, hatte ich auch schon eigentlich in allen Beziehungen, glaube ich, die ich geführt habe. Ich weiß auch gar nicht, ich habe da trotz wenig von Eltern sozusagen irgendwas, oder das wurde mir gar nicht, aber irgendwie hatte ich da schon immer so eine gewisse Entspanntheit und Lockerheit mit meinen Freundinnen, also auch schon mit 18, 19 sozusagen, einfach drüber zu quatschen. So. Ich habe gerade überlegt sozusagen, warum meine Einstellung sozusagen so ist, wie sie ist. Und ich sozusagen, obwohl ich natürlich auch Pornos in der Jugend konsumiert habe und auch danach noch und so weiter. Und das natürlich einen Einfluss auf meine Sexualität hatte. Ich weiß, so in den Jahren, wo YouPorn so wirklich sozusagen das erste Mal so hochging, da plötzlich wollte man so irgendwelche krassen Sachen machen, von denen du vorher so, die waren in dunklen Kammern. aber es gab immer so eine andere Seite, die irgendwie so auch echt auf diesem Slow Sex und entspannt. Und ich versuche mir gerade zu erklären, ob es eine Charakterfrage ist. Ich habe mich gerade gefragt, ob es vielleicht was mit Kiffen zu tun hatte in der Jugend. Dass sozusagen, gerade auch mit meiner ersten Freundin, der schönste Sex sozusagen, den wir da immer hatten, war halt so stoned. Und dann so dieses Klischee-Vergehen ineinander, weißt du? Und dann vielleicht auch so gewisse Hippie-Phasen, die ich hatte. Dass da, wo es irgendwie...
Scheiß Hippies.
Ja, weiß ich auch nicht. Wo du dann Frauen getroffen hast, die, oder weiß ich, Menschen, die irgendwie...
Entspannter war mit dem Körper.
Entspannter, ja, und natürlicher und sowas. Und das hat mich, glaube ich, schon ein bisschen geprägt. Und das ist aber interessant, weil ich bin ja sozusagen da nur hingekommen, weil ich gewisse deutsch-türkische Milieus, weil ich mich nicht identifizieren konnte, verlassen habe.
Genau, weil eigentlich, also wenn wir über Körperlichkeit sprechen so und körperliches Bewusstsein, also so der normale Turko-Deutsche, der, ich habe es übernommen mittlerweile, der normale Turko-Deutsche, es hat auch ein paar Wochen gedauert. Der normale Turko-Deutsche, der hat natürlich ein anderes Körperbewusstsein. Also der tritt halt irgendwie so, der Mann ist halt ein Mann, so, und die Frau, die, also ich weiß nicht, das ist so, es wirkt alles so sehr ernst. Es ist nicht so eine Entspanntheit da, eine Lockerheit, auch in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Es ist so alles auf Gewalt und auf Maskulinität und irgendwie auf, ich habe mehr Macht, genau, das ist das Wort, was ich suche, aus. Und ich bin mir sicher, dass sich das auch auf Sex, auf die Sexualität äußert, auf ganz vielen Ebenen. So bei
was haben denn deine deutsch-türkischen Freundinnen? Erzählen die so oder?
Ja, aber wir streifen das eher so am Rande. Also viele von denen hatten jetzt auch mittlerweile Sex, aber wir gehen da jetzt gar nicht so ins Detail eigentlich, weil wir eigentlich auch schon darüber hinweg sind. Also ich meine, früher so mit, weiß ich nicht, 14, 15, 16 hat man sich ja jedes auch nur kleinste Detail erzählt und mittlerweile ist es dann halt so, yo, so, es wurde mal zeitmäßig. Aber ich bin gerade raus. Was hast du gesagt?
Naja. Also ob ich weiß nicht, also ich,
Ach, zu dem Punkt, meinst du zu dem Verhältnis zum eigenen Körper? Ging es gerade
Thema? Ja, also das Thema, also auch so...
Wie ist der Sex bei Deutsch-Türken?
Das Thema des Besitzes, weißt du? Ich habe das Gefühl, der türkische Mann, der will die Frau besitzen. Das ist sein Eigentum. So. Und das äußert sich ja auch in der Einleitung, wie du gesagt hast, so von wegen, wenn du irgendwie Sex hast, aber dann nicht heiratest, dann bist du halt eine Bitch, weil... Es ist halt nicht sein Besitz. Er kann dich nicht kontrollieren.
Ich glaube, das ist halt ein Extrem von einem Ding, was auch in der deutschen Gesellschaft sehr weit verbreitet ist, zum Beispiel durch monogame Beziehungen. Also ich finde halt, monogame Beziehung ist ja auch immer eine Art von Besitzanspruch an jemanden, vor allem in sexueller Hinsicht. Also deswegen würde ich das nicht irgendwie, ich glaube, das ist eine sehr extreme Ausprägung davon, aber das ist auf jeden Fall weitaus etwas, was sehr weit verbreitet ist, irgendwie das Gefühl, also das irgendwie Sexualität etwas Exklusives sein muss und das hast du nur mit mir und nur dann ist es irgendwie wertvoll und schön. Also
ne? Ich will jetzt auch nicht irgendwie dieses Klischee irgendwie weiter befüllen, was irgendwie vielleicht da ist von türkischen Männern, die keine Ahnung, die
Frauen. Ja, aber ich meine, was du ja hast, ist ja jetzt nicht, was du gesagt hast, nicht ganz abwegig. Also für mich war ja auch irgendwie zum ersten Mal, wo ich gelernt habe, dass halt ein Körper eben auch komplett also ohne Scham irgendwie belastet durch die Gegend wandern kann, ist halt, weiß ich nicht, in der Sauna oder so. Aber das sind dann auch wieder Punkte, wo ich dann merke, okay, ein Körper kann auch komplett entsexualisiert sein und deswegen ist es auch okay und schön, wenn er mal sexualisiert ist. Und das habe ich natürlich in einem, sage ich mal, biodeutschen Kontext zum ersten Mal erfahren. Ich glaube halt auch nicht tatsächlich, wenn ich wirklich diesen Schritt nicht rausgewagt hätte, dass ich heute das Verhältnis zu meinem Körper hätte, das ich heute habe. Also klar, da gebe ich dir schon
unvorstellbar recht. Dass Türken und bei Türken Frauen und Männer zusammen in die Sauna gehen. Ist absolut unvorstellbar.
Ohne dass der Raum total hypersexualisiert ist und keiner mehr klarkommt.
Und die ist völlig ausartet
Obwohl ich war vorletzte Woche im FKK und es war total schön, also weil wir kamen da so an und da waren ganz viele alte Leute, hingen da halt mit ihrer Plauze und so Speck, aber alles so völlig entsexualisiert und ich mag das halt total, weil du in solchen Milieus, in solchen Kontexten zum Beispiel als Frau viel weniger angegafft wirst, als wenn du an den Strand gehen würdest, wo alle im Bikini rumlaufen und die jungen Kerle dir halt, weiß ich nicht, auf einen Kilometer hinterher schauen. Und dann war da ein junges Pärchen, was dann so am Steg, so am Rand ein bisschen saß, so wir sind an denen vorbeigelaufen, weil wir sind so auf den Steg gelaufen, um dann ins Wasser zu springen und sie hat ihm einen runtergeholt. Und mich hat das total gestört. Also nicht, weil ich generell was dagegen habe, dass sich Menschen irgendwie sexuell betätigen oder, weiß ich nicht, Spaß haben, sondern ich habe mich davon angegriffen gefühlt, weil ich dachte, krass, hier ist endlich mal ein Raum, der komplett entsexualisiert ist und wo ich auch das Gefühl habe, ich kann hier auch als Frau einfach reinkommen und werde nicht bedroht. Irgendwie hier, ne, hier ist keine bedrohliche Atmosphäre. Und sobald irgendwie zwei Menschen denken, krass, hier sind nackte Körper und das heißt in der Konsequenz direkt irgendwie runterholen, Sex, fühle ich mich halt davon bedroht.
Ist auch ein absolutes No-Go beim FKK. Eigentlich ein Grund zum Rausschmissen.
Ja. Ja. Aber danke.
Wieso ist das wirklich so? Also das ist auch der klassische
Ethos. Nee, also die Person, FKK, mit der ich da war, hat das halt nicht so gesehen. Nee, weil sie meinte so, ja, das weißt du ja nicht, du bist ja nicht FKK sozialisiert, vielleicht ist das ganz normal. Nein, und warum so ein bisschen, ja, warum stellst du dich so an, ist doch nicht so schlimm, so komm doch ein bisschen mit klar mäßig. Und ich meinte, nee, ich finde es nicht in Ordnung. Ja,
danke. Ich glaube auch.
Schön, dass ihr mir zustimmt.
Leider ja. Also leider, weil wir uns gerne auch widersprechen möchten. Mehr.
Aber wieso ist es hier überhaupt, also warum gibt es überhaupt in Deutschland eine FKK-Kultur? Warum ist es sozusagen hier möglich und in der Türkei undenkbar?
Naja, weil wir haben, also es ist ja auch in Deutschland nicht überall denkbar, ne? Also der klassische Deutsche, der rumpöbelt und auch nur Ficken ruft, den gibt es ja auch. Es ist ja nicht so, dass wären die deutschen Männer jetzt so voll die...
Aber FKK auf Mallorca war jetzt auch echt problematisch.
Exakt. Besoffen alle am Ballermann, das artet voll aus in was weiß ich was. Aber sobald in der Türkei hast du halt, oder ich finde das ein bisschen schwierig, ich möchte es auch nicht verallgemeinern, weil es ist auch nicht so, dass irgendwie alle Türken so sind, gar keinen Fall. Aber so eine Unterdrückung der Sexualität, sobald die stattfindet, und wir haben uns ja letztens darüber unterhalten, so beim Fußball geht der Mann, der türkodeutsche Mann, geht halt mit seiner Unterhose unter die Dusche. Und der Deutsche daneben steht halt nackt. Und die Art und Weise, wie der Deutsche mit seinem Sohn zusammen in die Sauna geht oder zum Schwimmen geht und irgendwie die Nacktheit da ist, das hat auch einfach der normale türkische Junge mit seinem Vater in der Form nicht. Er erlebt das nicht. Ja, Sexualität wird irgendwie thematisiert.
Ja, warum ist das, also was ist denn da?
Ich weiß, Religion, Tabus.
Keine Ahnung. Wie ist denn FKK entstanden? Weil das ist ja die entscheidende Frage. Also wer hat sich diese Freiräume wie erkämpft?
Ja.
So, und warum sozusagen, welche Strukturen haben dazu geführt, dass es überhaupt möglich war?
Eigentlich müssen es ja die Frauen sein. Also die Frau, ich habe immer das Gefühl, die Frau muss für ihre eigene Sexualität kämpfen. Die Frage, die du gestellt hast.
Boah.
Voll.
Ohne Männer, die da komplett hinterstehen, ist das nicht möglich.
Die Männer muss die Frau emanzipieren. Es ist ja absurd, der Gedanke, dass Frau emanzipieren soll.
Was?
Die Frau muss die Männer emanzipieren. Der klassische Gedanke des Feminismus.
Aber jetzt nochmal, bevor ich jetzt darauf eingehe, aber nochmal auf das Thema FKK zurückzukommen. Also es war ja irgendwie kein Zufall, dass FKK vor allem in Ostdeutschland irgendwie floriert ist. Also ich weiß zwar nicht, was genau die Hintergründe sind, aber es gab dann ja schon so eine, sag ich mal, so eine regionale Fokussierung anscheinend, so, wo das mega gut lief. Und es ist ja auch wahrscheinlich kein Zufall, dass da einfach ein anderes politisches System war. Aber also, da ich jetzt keine große Ostdeutschland-Expertin bin, kann ich das jetzt nicht ausdeklinieren, was damit zu tun haben könnte. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass FKK eher ein ostdeutsches Phänomen ist. Und dann muss man das irgendwie denken, was das irgendwie mit dem politischen System dahinter zu tun haben könnte und was generell irgendwie politische Systeme über Körperbilder, was für Körperbilder sie transportieren und am Ende auch was für eine Art, wie wir mit Sexualität umgehen. Also
wow, also ich habe es mal kurz nachgeschaut, weil es war jetzt irgendwie doch interessant. 19. Jahrhundert, 1889 entstand der erste FKK in Essen. Mhm. Es ist eine alte,
doch westdeutsch.
Ja, es ist schon relativ, also geht zurück ins 18. Jahrhundert. Genau, also müssen wir mal jetzt weiterlesen, habe ich keine Zeit für jetzt, aber es ist durchaus, glaube ich, wenn man das so sieht und jetzt nur mit dem ganz rudimentären Wissen, es ist schon über 18 Jahre existiert oder 120 Jahre existiert, es ist einfach ein langer, langer Prozess, der wahrscheinlich auch mit vielen Höchst und Tiefst stattgefunden hat. Im wahrsten Sinne des Wortes, Höchst und Tiefst.
Ich bin froh, wenn diese Folge vorbei ist und diese schlechten... Nein, Spaß. Ich liebe diese Folge. Und auch eure schlechten
Stell Witze. Doch mal eine Sexfrage, damit wir so ein bisschen noch...
Ach so, ja, sorry.
Gut. Angenommen.
Puh, hier ist keine Luft im Raum. Ach, ich wollte eben noch erzählen, ich hatte tatsächlich ein einziges Mal, habe ich ja eben erzählt, Sex mit einem Türken. Und es war echt schwierig. Aber vor allem wegen der Sprachbarriere. Also jetzt nochmal, um auf das Thema zurückzukommen, was Ufukto angerissen hat.
Türke,
das ist ja so ein bisschen darum. Nee, dass es ja darum gehen sollte, also was ist der Unterschied zwischen, wenn ich mit einem Bio-Deutschen Sex habe oder mit einem Türken? Und es war mit dem Türken anders. Es war viel, viel verkrampfter und auch viel weniger so, wie es mir gefallen hat. Aber weil mir, also weil er einfach nicht gut Deutsch gesprochen hat und ich nicht in dem Sinne so gut Türkisch, dass ich jetzt wirklich im Detail erklären kann, so was ich brauche, was ich will. Da war einfach diese Sprach- und Kommunikationsbarriere. Also, ja.
Aber das ist ein Thema. Also diese Zeichensprache der Sexualität, irgendwie, wenn ich eine Türkin in der Türkei kennenlerne, bin ich jedes Mal überfordert.
Ja.
Ja, klar, auf jeden Fall. Deshalb, also.
Ich denke dann so, was heißt das? Also, auf ganz vielen Ebenen. Auch in meiner Jugend, ich hatte mal so eine Sommerfreundin, die ich in meinem Sommer getroffen habe, quasi, mit der ich rumgeknutscht habe und so. Aber wir hatten nie Sex miteinander, weil ich, glaube ich, nicht den Mut hatte zu. Ich weiß auch nicht. Oder das ist strange, weil ich war mit einer Türkin ja hier schon zusammen oder war vorher.
Mhm. Ja, du brauchst ja Selbstbewusstsein beim Flirten. So, das ist einfach größtenteils so. Ja,
du musst am besten
lässt es sich flirten, wenn du sozusagen Bock drauf hast, wenn du auf dieses Spiel und das Verführen, bla bla bla, Bock drauf hast. Und dafür brauchst du eine gewisse Selbstsicherheit. Und wenn du sprachlich die schon alleine nicht hast und bei jedem Satz bist du so, dann, klar, funktioniert das nicht so gut.
Ja.
So, und das ist auch...
Okay.
Es sei denn, du hast Glück und sie findet es süß.
Oh, guck mal, der hat einen komischen Akzent.
Alamange. Okay, ich mache jetzt mal so einen Zufall.
Mach mal eine Zufallsfrage.
Was ist beim Sex für dich ein absolutes Tabu?
Ufuk.
Kacken.
Boah, hätte ich auch gesagt.
Habe ich gar nicht dran gedacht.
Ja,
so weit kann man gehen nicht.
Ich glaube, das ist nämlich auch so ziemlich das einzige Tabu. Also ich bin echt für alles Mögliche offen, aber kacken ist echt so...
Ich weiß auch nicht.
Urinieren ist okay, oder was?
Ja, sagen wir mal so, noch irgendwie, ich weiß auch nicht, aber so dieses...
Kacken. Shader?
Ich verstehe...
Shader schweigt gerade.
Eine Frage noch. Das ist eine komische Frage. Du hattest mit mir Sex. Was würdest du danach zu mir sagen?
Ich liebe dich.
Hoffentlich nicht.
Warte, was will ich bei Jem sagen?
Oh, geh bitte in deinen Gedanken.
Warte, nicht in diese.
Doch,
was will ich bei Jem sagen?
Ich möchte nicht, dass du mich sexualisierst.
In deiner Stimme. Doch, warte mal. Was will ich denn bei Jem sagen?
Ich würde sowas sagen, wie deine schönen blauen Augen haben heute Nacht so gefunkelt oder sowas.
Ich würde sagen, komm, lass mal eine Partie FIFA zocken jetzt.
Weil du dich rächen möchtest.
Soll ich bei dir sagen? Wie heißt du nochmal?
Das ist tatsächlich ein guter Satz. Hattest du schon Sex mit Leuten, dessen Namen ihr am nächsten Tag vergessen habt?
Nee, aber einmal mit einer, die, wenn ich die jetzt sehen würde, würde ich mich nicht erinnern.
Hm. Schäder?
Nee. Aber es ist auch keiner mal lieber verkleidet.
Ja.
Echt?
Soll ich aufzählen?
Oh, nee,
nein,
Namen,
lieber nicht.
Nee, nicht aufzählen.
Okay, jetzt wissen wir, wie Deutsche Sex haben. Wir wissen noch nicht, wie Türken Sex haben, aber wir wissen, wie Deutsche Sex haben. Und wir können nur sagen, bravo. Bravo für diese kulturelle, kulturhistorische Leistung.
Habt einfach.
Wir hoffen, wir werden eines Tages auch bei diesem guten Sex der Deutschen ankommen. Dem freien.
Have fun.
Nehmt uns auch ein bisschen mit, liebe deutsche Mehrheitsgesellschaft. Wir wollen auch sexuell von euch befreit werden.
Schreibt dem UFO eine E-Mail.
Schreibt eine E-Mail an mich.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das waren eure lieben drei geilen Podcasts.
Die neuen geilen.
Neuen geilen.
Leute. Männer, Menschen, nicht Männer. Jem.
Ufuk.
Shader.
Danke fürs Zuhören.